SWR 2 Lesenswert Magazin.
Am Mikrofon ist Anja Höfer und sie ist heute auch dabei.
Ich heiße Pipilotta, Victualia, Schokominza, Holgadina, Ephraims Tochter Langstrumpf. Ich bin die Tochter des Seeräuberkapitäns Ephraim Langstrumpf, aber alle, die mich kennen, nennen mich nur Pippi.
Und Pippi hat es natürlich auch auf die erste SWR Kinderbestenliste geschafft, die wir hier gleich vorstellen. Außerdem geht es um 4 neue deutschsprachige Romane, unter anderem Hier sind Löwen von Katharina Polladian, unser Buch der Woche. Das führt nach Armenien und von dort kommt auch die Musik heute. Tigran Hamasyan ist einer der bekanntesten armenischen Jazzpianisten. An Ancient Observer heißt sein Album. Der 32-jährige Jazzpianist Tigran Hamasyan lässt viel von der bewegenden Geschichte und der magischen Landschaft seiner Heimat Armenien in seine Musik einfließen. Mal melancholisch, mal kraftvoll und explosiv. Auch die deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin Katharina Polladian hat armenische Wurzeln. Ihr Großvater überlebte den Genozid am armenischen Volk während des Ersten Weltkriegs. Hier sind Löwen, stellen wir gleich vor. Außerdem geht es heute im Lesenswert-Magazin um die beliebtesten Kinder- und Jugendbücher. Der SWR hat junge Leser- und Vorlesefans nach ihren Lieblingsbüchern gefragt. Daraus ist die erste SWR-Kinderbestenliste entstanden. Finde einem Schwan ein Boot, heißt der neue Roman der Österreicherin Anna Weidenholzer, in dem eine kleinbürgerliche Idylle ins Bedrohliche kippt. Berit Glanz erzählt in ihrem Debüt Pixeltänzer von der jungen digitalen Start-up-Szene und zieht Parallelen zur künstlerischen Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts. In Die geheime Mission des Kardinals schickt der syrisch-deutsche Autor Rafik Shami seinen Kommissar Baroudi nach dem Mord an einem italienischen Kardinal auf Spurensuche durch Damaskus. Alles das in der nächsten Stunde hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Musik aus Armenien mit dem Pianisten Tigran Hamasyan. Die Geschichte dieses musik- und kulturbegeisterten Volkes wird bis heute überschattet vom Genozid an den Armeniern, dem ersten millionenfachen Mord des 20. Jahrhunderts, befohlen während des Ersten Weltkriegs von der Regierung des Osmanischen Reiches. Der Großvater der Schauspielerin und Autorin Katharina Polladian wurde als Kind Zeuge dieses ungeheuerlichen Verbrechens. Katharina Polladjan, geboren 1971 in Moskau, kam Ende der 70er Jahre nach Deutschland. Der Völkermord an den Armeniern hat sie lange beschäftigt. Jetzt hat sie einen Roman geschrieben, der um die Themen Identität und Erinnerung kreist und der tief in die armenische Geschichte und Gegenwart eindringt. Hier sind Löwen, heißt er, unser Buch der Woche. Ulrich Rüdenauer stellt es vor.
Wer jemals in einem Archiv ein sehr altes Buch in Händen hielt, kennt das Gefühl von Ehrfurcht. Nicht nur das Geschriebene, der Text, der die Zeiten überdauert hat, gibt uns eine Ahnung von Überlieferung, Tradition, Geschichte. Mehr noch vielleicht die Zeichen, die vormalige Besitzer auf den Seiten hinterlassen haben, die Gebrauchsspuren am Einband, am Körper des Werks. Die deutsche Buchrestauratorin Helen Massavian, ihre Vorfahren stammen aus Russland und Armenien, kommt nach Jerewan, um dort im Zentralarchiv für armenische Handschriften eine alte Familienbibel zu konservieren. Man erfährt zunächst nicht viel über diese Frau, ahnt aber, dass sie nicht allein diese Forschungsreise ins Land führt, sondern auch eine Leerstelle in ihrem Leben, ihrer eigenen Geschichte.
Abovian, Petrosian, Massavian. Mein Nachname war plötzlich in phonetischer Gesellschaft. Bisher hatte ich ihn getragen wie ein unpassendes Kleidungsstück, wie einen verbeulten Hut, den ich auch zum Essen nicht abnahm.
Hier sind Löwen, heißt der neue Roman der Schauspielerin und Schriftstellerin Katharina Polladjan. Hic sunt Draconis oder Hic sunt Leones, hier sind Löwen. Damit wurden in der Antike auf Landkarten unbekannte, unerforschte Weltgegenden gekennzeichnet, Leerstellen eben. Polladjan, 1971 in Moskau geboren und seit Ende der 70er Jahre in Deutschland zu Hause, hat wie ihre Heldin familiäre Wurzeln in Armenien. Ihr Großvater überlebte das Massaker an seinem Volk. Diese geschichtliche Ebene ist das unterschwellig immer Anwesende in Polladjans neuem Buch. Es sind die niemals schließenden Wunden, die dem Land und den Menschen einen Teil ihrer Identität verleihen. Und auch in die Bücher haben sie sich auf fast beiläufige Weise eingeprägt. Eine Mitarbeiterin des Archivs hilft Helen, die die Sprache ihrer Vorfahren nicht spricht, einen Eintrag zu entziffern.
Als Knarik Gevorgian gegangen war, schlug ich noch einmal die Seite mit der Randnotiz auf. Rand will nicht aufwachen, mach, dass er aufwacht. Mach, das hatte ich als Kind auch immer gebetet. Mach, mach, mach.
Die Geschichte von Rand und Anahit wird von Polladjan in den Text eingestreut. Aus ganz wenigen Bruchstücken wird sie zusammengefügt oder herbeifantasiert. Rand ist ein kleiner Junge, der mit seiner Schwester Anahit im Jahr 1915 den Mördern entkommt. All ihre Verwandten werden umgebracht. Die beiden sind ihrer Kindheit beraubt. Sie laufen und laufen, ohne zu wissen, wohin. Sie bleiben am Leben, ohne zu wissen, wozu. Aus den wenigen Bruchstücken, die Helen der Bibel entnimmt, entwickelt sich eine Geschichte, die das Unbegreifliche greifbar machen kann. So hätte es sein können, so war es vielleicht. Keine Grabstätte, das weiß Helen, hat die Kraft einer Erzählung. Diese Fabel von Hans und Anahits Flucht stellt eine Verbindung zur armenischen Katastrophe her. Polladjan schiebt sie als andere zweite Zeitschicht in ihre Gegenwartserzählung. Die hat freilich auch mit der Vergangenheit zu tun. Helen hält zwar Kontakt nach Deutschland, sie telefoniert mit ihrem Freund, es ist da vielleicht eine zu selbstverständliche Vertrautheit zu spüren, und doch scheint sie von dem Land ihrer Ahnen auf irrationale Weise eingenommen, aufgesogen, infiziert. Sie beginnt eine Affäre mit Levon, dem Sohn ihrer Vorgesetzten im Institut. Sie verliebt sich. Sie wird der Widersprüche gewahr, die in diesem jungen, löwenhaft unbändigen Mann stecken, der einerseits ein Jazzmusiker ist, aber seine wahre Berufung als Soldat findet, als Kämpfer für die armenischen Streitkräfte.
Mein Sohn sagt, er muss für ein starkes und unabhängiges Armenien kämpfen, aber er kämpft gegen Windmühlen. Denn wer wirklich in Bergkarabach kämpft, das sind die Russen, die Türken und die Amerikaner. Wir sind nur die Marionetten. Levon hat die Musikakademie beendet, man hatte ihn nach Moskau eingeladen, aber nein, er ist lieber eine Marionette. Die Oligarchen sollte man an die Front stellen.
Immer mehr lässt Helen sich auf das versehrte Land ein. Es wird ihr in seiner Fremde vertraut. Ist es zu Anfang noch ihre Mutter, die ihr aufträgt, nach Verwandten zu suchen, so macht sie sich schließlich selbst auf, fährt an verschiedene Orte, bereist die Türkei, betrachtet den Berg Ararat von beiden Seiten der Grenze, um etwas über ihre Herkunft oder vielleicht mehr noch über ihre Zukunft herauszufinden. Ihren Antrieb aber versteht sie selbst nicht recht. Der Genozid an den Armeniern grundiert diesen Roman. Er ist eine Mahnung, die über allem Handeln und Denken schwebt. Und bestimmte Fragen dringlich macht. Welchen Wert haben Erinnerungen und wie lassen sie sich teilen? Durch Sprache? über Gesten oder kleine Randnotizen, in denen der große Schrecken vielleicht viel intensiver spürbar wird als in einer großen, ungebrochenen Erzählung? Was berichten uns alte Knochen, die nicht einmal eindeutig Menschen zugeordnet werden? Ist da ein fürchterliches Ereignis, wird es von einer Seite nur lange genug geleugnet, tatsächlich an der Schwelle zum Vergessen werden? Oder ist es vielleicht gerade die Verdrängung, die am Ende den Schrecken noch größer macht? Wie kann man von etwas erzählen, dessen Spuren getilgt werden sollen? Natürlich wird in und durch Poladians Buch keine dieser Fragen letztgültig beantwortet, aber sie haben Auswirkungen auf das Erzählen selbst, das eben nicht vorgibt, eine eindeutige Wahrheit zu besitzen. Für Helen, bei der sich die eigene Haltlosigkeit und Unruhe mit der historischen Last vermengt, bleibt am Ende nur die Heimkehr, wenn vielleicht der Begriff der Heimat durch ihre Reise an Evidenz eingebüßt hat.
Deine eigene Geschichte ist dir nicht gleichgültig, ich glaube dir das nicht. Mich interessiert die Geschichte des Buches, an dem ich arbeite, und es ist doch gleich, ob es die eigene Großmutter war, die gelitten hat, oder eine Unbekannte. Das Leid ist das gleiche. Und warum hast du deine Verwandten gesucht? Das habe ich für meine Mutter getan, ich war neugierig. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht.
Katharina Poladian lässt vieles in der Schwebe. Auch ihre Hauptperson wirkt unfassbar, und man fragt sich lange, ob das für das Buch spricht oder dagegen. Am Ende aber bleiben starke Eindrücke und Bilder, die Hier sind Löwen sehr lesenswert machen.
Ulrich Rüdenauer über Hier sind Löwen von Katharina Poladian. 288 Seiten erschienen bei S. Fischer. Mehr zu unserem Buch der Woche gibt es auf swr2.de. Dort finden Sie übrigens auch das hörenswerte Feature zwischen Aragaz und Ararat von Andreas Kebelmann. Er hat Katharina Poladian 2015 auf einer Spurensuche in die Heimat ihrer Vorfahren begleitet. Die Bestenliste hat beim SWR eine lange Tradition. Jeden Monat wählen 30 Kritiker die 10 ihrer Meinung nach besten Bücher des Monats aus, ganz unabhängig von dem, was auf den aktuellen Bestsellerlisten steht. Diesen Sommer gibt es nun auch zum ersten Mal eine SWR-Kinderbestenliste der beliebtesten Kinder- und Jugendbücher. Und über die haben natürlich die kompetentesten Kritiker entschieden, nämlich die Kinder selbst. Bei den SWR-Sommerfestivals 2018 und 19 in Mainz und Stuttgart wurden Kinder gebeten, die Titel ihrer Lieblingsbücher auf eine Postkarte zu schreiben und die mit einem Luftballon in den Himmel zu schicken. Über 1600 Kinder haben da mitgemacht. Die Finder der Karten konnten sie dann an den SWR zurückschicken. Zu gewinnen gab es nicht nur Bücher, Gutscheine, sondern die Angaben der Kinder auf den über 300 zurückgeschickten Karten waren auch Grundlage für die Erstellung der SWR-Kinderbestenliste. Die liegt jetzt vor und wir wollen über die Top-Titel sprechen. Dazu begrüße ich Christine Kranz, Referentin für Leseförderung bei der Stiftung Lesen. Herzlich willkommen, Frau Kranz.
Hallo.
Frau Kranz, beim ersten Blick auf die Liste, da sieht man, echte Klassiker und neuere Bücher sind ganz gut gemischt. Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren auf Platz 4 zum Beispiel. Platz 9 teilen sich unter anderem Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer von Michael Ende und die kleine Raupe Nimmersatt von Eric Carle. Aber es ist auch Peppa Pig oder auf Deutsch Peppa Wutz dabei. Also ziemlich gut gemischt, oder?
Ja, das ist eigentlich ganz klar, weil hier sehen wir die Medienvorlieben der Kinder abgebildet. Das sind einmal die klassischen Bilderbücher, die sind oft auch vererbt, also Leseliebe wird vererbt. Und wenn die Eltern schon gerne die kleine Raupe Nimmersatt gehört haben, dann mögen das die Kinder in aller Regel auch. Aber es wird natürlich auch beeinflusst von dem, was die zum Beispiel im Kinderfernsehen gucken. Die Figuren kennen sie und über die mögen sie dann auch gerne was lesen oder hören.
Auf Platz 1 der Kinderbestenliste Gregs Tagebuch des Amerikaners Jeff Kinney. Das ist eine ganze Reihe. Die ersten Bände sind 2008 auf Deutsch erschienen. 13 Bücher sind es, glaube ich, inzwischen. Hat Sie dieser erste Platz überrascht?
Überhaupt nicht. Das ist ja ein relativ neues Genre, der sogenannte Comic-Roman. Das ist ja ein Mix aus einem Comic und einer Geschichte, also mit einem ungefähr gleichen Text- und Bildanteil. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, einer der größten Erfolge auf dem Buchmarkt. Und seitdem gibt es unzählige neue Comic-Roman-Reihen. Aber Greg ist nach wie vor der Platzhirsch und ganz, ganz viele Kinder haben mit ihm auch angefangen zu lesen.
Was macht ihn denn diesen Greg als Figur so beliebt?
Also vor allen Dingen Jungs können sich mit dem super identifizieren. Natürlich lesen den auch viele Mädchen, aber vor allen Dingen Jungs mögen diesen sogenannten Lucky Loser. Also das ist eigentlich ein sympathischer Anti-Held, der stolpert von einem Fettnäpfchen ins nächste und erlebt ständige Katastrophen und kleine Missgeschicke. Aber er nimmt das alles mit Humor, er hat Freunde und irgendwie geht es auch immer halbwegs gut aus. Und die Kinder, die mögen das, sie finden das auch lustig und sie denken immer, naja, ganz so schlimm ist es bei mir vielleicht doch nicht.
Und es gibt inzwischen auch schon Kinofilme mit Greg, sehr erfolgreich.
Ja, hat mich gewundert, ne, dass man einen Comicroman verfilmen kann, aber es ist sehr erfolgreich verfilmt worden. Und wir sehen ja jetzt ganz oft auch bei all diesen Büchern hier diesen Medienverbund. Das sind ganz oft Filme, die auf Kinderbüchern basieren oder Bilderbücher und Kinderbücher, die Filmthemen aufgreifen. Also wir gehen da so ein bisschen crossmedial inzwischen vor.
Erfolgreiche Reihen auch auf Platz 2, Harry Potter von Joanne K. Rowling und Conny von Liane Schneider. Harry Potter wurde ja vor 20 Jahren zu so einem weltweiten Buchwunder. Bis heute rund 500 Millionen Bücher der 7 Bände verkauft, davon in Deutschland allein über 33 Millionen. Wo liegt das große Erfolgsgeheimnis von Harry Potter?
Das war das richtige Buch zur richtigen Zeit. Ich glaube, dass die Kinder nicht nur problemorientierte Bücher, wie man sie so in den 90er Jahren hatte, wo also viele Kinder- und Jugendthemen Probleme thematisiert wurden, die wollten auch mal wieder was Fantastisches. Die wollten mal in fremde Welten abdriften, die wollten sich vorstellen können, alles ist möglich, auch wenn man ganz schlechte Startbedingungen hat. Und dann hat man natürlich für jeden eine Identifikationsfigur. Es gibt so viele verschiedene Figuren, allein schon Hermine oder Ron als Freunde von Harry, die ganz anders sind als er. Und jedes Kind findet sich da irgendwo wieder und kann träumen mit Harry Potter.
Und die Verfilmung von Harry Potter, die haben den Buchverkauf auch noch mal beflügelt, nehme ich an?
Absolut, viele Kinder können da gar nicht trennen. Haben sie das jetzt im Film gesehen oder haben sie das wirklich im Buch gelesen? Weil die Bücher sind ja auch sehr dick, zum Beispiel für schwache Leser eine echte Herausforderung. Aber die Filme haben ja total eingeschlagen und waren auch wirklich gut besetzt und gut gemacht und sehr spannend und werden jetzt auch immer wiederholt im Fernsehen. Und dadurch bleibt Harry Potter auch weiterhin sehr präsent bei der Zielgruppe. Und man muss noch dazu sagen, Erwachsene lesen den auch.
Ja, absolut, genau. Conny von Liane Schneider, die ist schon sehr vielen Eltern auch begegnet, auch mir, als Buch, Hörbuch, als Zeichentrickfilm. Da sind wir noch so bei den jüngeren Kindern ab 3. Keine Magie, keine Zauberei, sondern Alltagsepisoden.
Die ganz Kleinen, die wollen ihren eigenen Alltag abgebildet sehen. Das ist bei Conny so, die ist ja praktisch gestartet mit den Pixie-Büchern für die ganz Kleinen. Und das ist zum Beispiel auch bei Bobo Siebenschläfer so, wo wirklich in Echtzeit einfach nur Bobo nimmt einen Apfel, Bobo beißt in den Apfel. Also das, was die Kinder kennen, wird abgebildet. Und genauso ist es bei Conny, die alles durchlebt, was die Altersgruppe auch im Alltag erfährt.
Die 3 Fragezeichen kenne ich auch noch aus meiner eigenen Kindheit. Die sind auf Platz 3 gelandet. Die deutschen Sprecher lesen ja heute noch vor Erwachsenen in den ausverkauften Stadien.
Nach 50 Jahren.
Ja, unglaublich. Die sind mit ihren Figuren nicht gealtert. Die Stimmen klingen immer noch ziemlich jung. Dann haben wir noch die Schule der magischen Tiere von Margit Auer auf Platz 5. Ein neuerer Titel. Erste Band 2013 erschienen. 10 Bände gibt es mittlerweile. Sprechende Tiere als beste Freunde der Kinder. Auch ein großer Erfolg.
absolut großer Erfolg und wird ja auch noch fortgesetzt, die Reihe. Und da ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis auch wieder ganz viele verschiedene Kinder in einer Schulklasse. Die Schulklasse hat eine ganz besondere Lehrerin und diese Lehrerin und ein befreundeter Tierhändler ermöglichen es in jedem Band einem weiteren Kind ein magisches, sprechendes Tier zu bekommen, was genau zu ihm passt. Und nur das Kind und die Lehrerin wissen, dass das lebendige Tiere sind, die sprechen können. Für alle anderen sind das Stofftiere. Und diese Vorstellung, dass das möglich wäre, weil es ja im ganz normalen Alltag anfängt und dann eben magisch weitergeht, ist für viele Kinder absolut faszinierend.
Dann ist natürlich Axel Scheffler dabei mit seinem Gryffalo. Bobo Siebenschläfer haben wir schon erwähnt. Und Astrid Lindgren mit Pippi Langstrumpf. Meine Tochter ist erst 3, aber Pippi Langstrumpf ist schon jetzt ihre größte Heldin. Sie lebt alleine in der Villa Kunterbunt, hat einen Koffer voller Gold und ist so stark, dass sie ihr Pferd hochheben kann. Eine geniale und zeitlose Figur, oder?
Absolut. Also für Jungs und Mädchen absolut, weil Pippi ist also eine der wenigen Heldinnen, die auch dann später von den Jungs vollkommen problemlos akzeptiert wird, weil sie ja sich alles traut, weil sie mutig ist, weil sie frech ist, weil sie unangepasst ist. Und dadurch ist sie ein zeitloses Rollenmodell, auch denke ich mal für Mädchen. Die darf alles, die kann alles, die traut sich alles zu.
Wir haben jetzt schon über einige Aspekte gesprochen, aber nochmal so generell, was brauchen gute Geschichten für Kinder? Worauf springen Kinder vor allem an?
Auf Witz und Spannung. Also ich würde, wenn ich es auf diesen Nenner bringen müsste, also Witz und Spannung sind sehr wichtig. Das Buch muss auch spannend losgehen und gerne darf es zumindest am Anfang im Alltag der Kinder verankert sein. Also es muss nicht in einer fantastischen Welt beginnen, es kann gerne im Hier und Heute beginnen und sich dann fantastisch entwickeln. Aber allgemein kann man sagen, es gibt nicht das gute Buch, sondern es gibt ein Buch, was ein Kind zu einer ganz bestimmten Zeit abholt. Das muss genau das Buch sein, was jetzt passt. Und deswegen ist vielleicht das Lieblingsbuch des einen Kindes für das andere Kind überhaupt gar nicht geeignet.
Und es muss vom Alter auch immer stimmen. Also gleichaltrig oder ein bisschen älter können die Helden sein, oder?
Ja, weil das ist, was einen interessiert, ne? Was die Zielgruppe gerade so macht. Also Kinder, die jetzt so 5 Jahre alt sind, die lesen gern was über Kinder, die gerade in die Schule kommen. Oder 13-Jährige, da ist dann die erste Liebe natürlich schon ein Thema. Und wenn das dann 15-Jährige Heldinnen und Helden sind mit der ersten großen Liebe, dann ist das natürlich toll.
Auch als Erwachsenenleser identifiziert man sich ja gerne und oft mit den Figuren. Das ist dann immer schon so ein intensiveres Lesen, wenn man mit der Figur so richtig mitfühlen kann. Aber ich glaube, das ist für Kinder ja besonders wichtig, auch dieser Identifikationsaspekt, oder?
Hey, absolut. Also auch gerade, dass die auch Probleme haben, die Kinder. Also da, wie gesagt, Witz und Spannung sehr wichtig, aber schon auch das Gefühl, die nehmen mich ernst. Und das haben wir ja schon seit Erich Kästner, nehmen wir mal das Fliegende Klassenzimmer, wo wir ganz, ganz viele verschiedene Typen hatten und jedes Kind hatte die Möglichkeit, sich im Dicken, im Dünnen, im Schlauen, im nicht ganz so Schlauen, in der starken Figur wiederzufinden. Und das ist wirklich das Geheimnis. Ne? Deswegen ist auch immer gut, wenn man mehrere Figuren als Helden einer Geschichte hat, weil vielleicht die eigentliche Hauptfigur gar nicht unbedingt zum Leser passt, sondern vielleicht eine der Nebenfiguren.
Jetzt gibt es eben diese zeitlosen Klassiker wie Pippi Langstrumpf oder Jim Knopf auch. Was wären denn aktuelle Themen, die heute in Kinder- und Jugendbüchern verhandelt werden, die vielleicht auch neu sind?
Also Fantasy läuft und läuft und gerne auch in Verbindung eben mit Schule. Schule und Fantasy wird sehr, sehr gerne verbunden, magische Internate. Wir haben zum Beispiel die Woodwalkers, das ist praktisch sowas wie die Schule der magischen Tiere, aber für Ältere. Da kann sich jedes Kind, jeder Jugendliche in ein Tier verwandeln. Ansonsten ist es so ein bisschen das Harry-Potter-Prinzip, die gehen auf ein Internat gemeinsam und da gibt es durchaus auch gravierende Probleme, die hassen sich teilweise, die gehen ganz übel gegeneinander vor mit Intrigen, allem Möglichen, was Kinder in dem Alter auch erleben. Auch Mobbing ist zum Beispiel ein ganz großes Thema im Kinderbuch im Moment, ne? Und zwar quer durch die Altersgruppen. Der darf nicht mitspielen, der passt uns nicht, der kommt von woanders her. Also Vielfalt und der Umgang damit ist im Moment auch ein ganz großes, wichtiges Thema.
Und ich kann mir denken, auch neuere Familienmodelle, alleinerziehende Eltern, Patchwork-Familien, spielt sowas inzwischen auch in den Büchern eine Rolle?
Eine ganz große Rolle spielt das, weil das ist ja das, was die Kinder erleben, ne? Dass also Kinder nur mit der Mutter oder nur mit dem Vater oder mit 2 Müttern, mit 2 Vätern bei der Oma oder so aufwachsen, ne? Und lustigerweise ein ganz großes Thema sind Großeltern. Also wir haben unendlich viele Bücher über Großeltern und Enkel, die sich oft besser verstehen als die Kinder mit ihren Eltern.
Da sieht man, wie wichtig die Großeltern heute auf einmal wieder geworden sind.
Ja, die sind vielleicht ein bisschen gelassener im Umgang als die Eltern, die halt noch voll im beruflichen Stress oft auch sind. Und ich kann darüber nur spekulieren, aber es ist jedenfalls auffällig, die Häufung der Titel.
Es ist bekannt, wie gut und wichtig Lesen nicht nur für die sprachliche Entwicklung von Kindern ist, sondern auch für natürlich ganz viele kognitive Fähigkeiten, für die Konzentration. Jetzt haben wir eine riesige digitale Konkurrenz inzwischen. Es gibt ein großes Angebot auf Plattformen wie YouTube, aber auch bei den Streaming-Anbietern wie Netflix. Das bewegte Bild hatte immer schon eine große Anziehungskraft auch auf die Kinder. Wie kann man sie trotzdem noch für das gute alte gedruckte Buch am besten begeistern?
Also mir ist ja wichtig, dass der Medienmix da ist und auch genutzt wird. Ne? Aber man muss ganz klar sagen, dass die bewegten Bilder halt eines nicht ermöglichen oder nicht in diesem Maße ermöglichen, sich nämlich Bilder im Kopf zu machen, weil die Bilder sind ja schon fertig. Das heißt, diese Fähigkeit, die wird geschult über Vorlesen zum Beispiel. Und damit sollte man ganz früh anfangen. Wie gesagt, der Bobo eignet sich ja schon für Kinder unter 2. Mein kleiner Enkel liebt Bobo, der ist gerade 1,5. Und viel vorlesen und mindestens bis zum Ende der Grundschule. Und ganz wichtig auch der gemeinsame Gang in die Bibliothek und die Kinder völlig frei wählen lassen und nicht nur die Bücher mitnehmen, die man selber schön findet. Auch ganz, ganz wichtig.
Und viel vorlesen heißt doch wahrscheinlich jeden Tag, oder? Und am besten vorm Einschlafen?
Super. Das hat bei meinen Kindern hervorragend geklappt, dieses abendliche Ritual. Es muss gar nicht lang sein, aber wenn es nicht jeden Abend geht, aber vielleicht jeden zweiten Abend 10 Minuten vorlesen. Und dann kann man zum Beispiel auch längere, schwierigere Bücher schon bewältigen, die für die Kinder viel spannender sind als jetzt zum Beispiel ein Erstleserbuch, was sie schon selber lesen können. Da kann man also zum Beispiel schon Jim Knopf vorlesen, wenn die selber erst ein Buch mit 5 Sätzen lesen können. Ne? Also vorlesen ist immer noch ein bisschen komplexer, anspruchsvoller und fordert und fördert die Kinder gleichzeitig.
Vielen Dank, Christine Kranz, Referentin für Leseförderung bei der Stiftung Lesen. Die SWR-Kinderbestenliste können Sie natürlich auch online abrufen auf unserer Webseite swr2.de. Wenn man in amerikanischen Filmen besonders gepflegte, weiß eingezäunte Vorgärten mit putzigen Häusern sieht, dann ahnt man schon, hier werden sich bald Abgründe auftun. Das Grauen lauert oft im spießigen Idyll. Ähnlich ist es in Anna Weidenholzers neuem Roman »Finde einem Schwan ein Boot«. Dort entwirft die 35-jährige Österreicherin eine gemütliche, kleinbürgerliche Welt, die sich schleichend radikalisiert und bald ins Ungemütliche kippt. Außerdem erzählt sie die Geschichte einer langsam, aber sicher kriselnden Beziehung. Sie tut das, wie schon in ihren ersten 2 Romanen, mit einem sehr genauen Blick für sprechende Details und mit einer großen Gabe für elegante Abschweifungen. »Finde einem Schwan ein Boot« ist alles andere als ein Wohlfühlroman, meint unser Kritiker Christoph Schröder.
Peter und Elisabeth sind ein Paar, schon seit längerer Zeit. Sie haben sich in ihrer Beziehung eingerichtet, sie kommen gut miteinander zurecht. Von der großen Leidenschaft ist allerdings nicht mehr viel zu spüren. Ganz bewusst hat Anna Weidenholzer in den Mittelpunkt ihres neuen Romans 2 vermeintlich vollkommen durchschnittliche Charaktere gestellt. 2 Menschen, die in unspektakulären Verhältnissen leben und arbeiten, keine extravaganten Hobbys und auch keine komplizierten Freundschaften pflegen. Vor einiger Zeit sind die beiden zurückgekommen in die im Roman namenlose österreichische Stadt, in der Elisabeth ihre Kindheit verbracht hat. Peter ist von Beruf Journalist und findet eine Anstellung bei der Lokalzeitung, wo er zunächst hauptsächlich über das Wetter schreibt. »Finde einem Schwan ein Boot« ist durchgehend aus Elisabeths Perspektive, aber in 2 sich abwechselnden Strängen erzählt. Der eine besteht aus einer einzigen durchwachten Nacht, in der Elisabeth sich an markante Ereignisse ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit Peter erinnert. Das Kennenlernen, Familientreffen, Ausflüge. Der zweite Erzählstrang beschreibt den Alltag des Paars, Begegnungen mit Nachbarn oder Besuche in einem Café, das den Treffpunkt des Viertels bildet. Alles in allem wirkt das Szenario, das Anna Weidenholzer entwirft, genauso wie Elisabeths und Peters Beziehung. Ein wenig langweilig, ein wenig spießig, aber auf den ersten Blick vollkommen harmlos.
Elisabeth dreht sich um. Peter steht hinter ihr, die Hände in den Hosentaschen. Sie tritt einen Schritt zurück. Sie spürt Peters Wärme. Es ist angenehm hier, sagt er und verschränkt seine Arme vor ihrem Bauch. Jetzt verstehe ich, warum du hierher kommen wolltest.
Anna Weidenholzer ist eine Spezialistin für die detailgenaue Auspinselung eines kleinbürgerlichen Kosmos. Das ist auch die große Stärke ihres neuen Romans. Wie sie die nachbarschaftlichen Verhältnisse skizziert, wie sie die einzelnen Figuren mit all ihren Schrullen zu einem Wimmelbild des Alltags zusammensetzt, ist ungemein charmant und gekonnt. Da sind beispielsweise Heinz und Carla, die Nachbarn im Nebenhaus, die sich ein Chinchilla halten, sich gegenseitig nur mit ihrem Nachnamen Novak anreden und stets ein waches Auge auf alle wichtigen und unwichtigen Vorgänge im Kiez haben. Da ist der alte Herr Fleck in der Wohnung über Peter und Elisabeth, dessen geistiger Verfall rasant voranschreitet und dem man immer häufiger ohne Hose auf der Straße antrifft. Und da ist eine Frau, die nur die Professorin genannt wird und die den Stammgästen im Café auch gegen deren Willen ellenlange Vorträge hält. Finde einem Schwan ein Boot ist über weite Strecken perfekt ausbalanciert auf dem Grat zwischen Skurrilität und einer Melancholie, die aus der Trostlosigkeit des städtischen Lebens resultiert. Eines der komischsten und zugleich traurigsten Kapitel des Buches ist die Beschreibung des Besuches der Landesgartenausstellung, zu der Elisabeth Peter begleitet. Peter soll die Menschen für einen Artikel über ihre Eindrücke befragen, allein ihm fallen keine sinnvollen Fragen ein. Und so kommt es gleich mehrfach zu geradezu slapstickhaften Szenen.
Darf ich Sie fragen, weshalb Sie heute hier sind? Die Frau wiederholt langsam die Frage und starrt dabei Peter an, der den Stift auf seinem Block angesetzt hat und zustimmend nickt. Dann sagt sie, weil ein Gutschein in der Zeitung war, aber ich möchte nicht, dass das in der Zeitung geschrieben wird. Die Frau dreht sich um und geht, ohne ein Wort zu verlieren, in Richtung Ausgang.
Anna Weidenholzer schaut in allen ihren Büchern so lange hin, bis sich feine Risse und private Abgründe auftun. Auch Finde einem Schwan ein Boot ist von Beginn an kein Wohlfühlroman. Zu offensichtlich ist das Schweigen zwischen Elisabeth und Peter und zu eindeutig ist Peter darum bemüht, sich an das System anzupassen, zu funktionieren, Regeln zu befolgen und sich in einem Sicherheitsgefühl zu wiegen. Er ist ein Mann, wie es einmal heißt, der in Katastrophen denkt und darum in Angst lebt. Immer wieder streut Anna Weidenholzer Signalsätze in den Roman ein, die darauf hindeuten, dass die kleinbürgerliche Putzigkeit auch ganz schnell in einen ressentimentgeladenen Ordnungszwang umschlagen kann. Die unausgesprochene Bedrohlichkeit wird manifest, als Peter das Angebot bekommt, in das Politikressort zu wechseln. Dort schreibt er plötzlich Kommentare, in denen sich die Nachbarschaftsgemeinschaft in ihrer Abneigung gegen das Fremde bestätigt sieht.
Und ich möchte eines anmerken, sagte Peter. Es wäre durchaus angebracht, den Bereich hier besser zu überwachen, bei all den Unbekannten, die vorbeikommen, all den Menschen, die neu in unsere Gegend gezogen sind. Eine Kamera anbringen, eine Attrappe nur. Allein das genügt oft, um Falschhandelnde abzuschrecken.
Die Stimmung kippt allmählich. Plötzlich ist von einer Deutschpflicht die Rede, die Heinz als Beschäftigter eines Sicherheitsinstituts ebenso zu überwachen hat, wie ein kürzlich erlassenes Verhüllungsverbot auf den Straßen. Auf einmal ist es wieder wichtig, ob man von hier ist oder eben nicht, ob man schon immer dazugehört hat oder zugereist ist. Die Unsicherheit kommt von außen. Und Peters Kommentare befeuern diese Wagenburg-Mentalität, gegen die auch die soziologisch fundierten Beiträge der Professorin zum Thema Ausgrenzung und Stigmatisierung nicht mehr ankommen. In einer politisch derart aufgeheizten Lage ist es nachvollziehbar, dass Anna Weidenholzer den Prozess einer sich ausbreitenden Intoleranz literarisch darzustellen versucht. Allerdings muss man einwenden, dass sie dafür im letzten Drittel des Romans ihre schwebende Subtilität opfert. Ein lesenswerter Roman ist »Finde einem Schwan ein Boot« dennoch. Am Ende verschwindet die Professorin als personifizierte Vernunft in der Dunkelheit der Nacht und lässt die Nachbarschaft allein zurück. Wer weiß, was da noch zu retten ist.
Christoph Schröder über den neuen Roman von Anna Weidenholzer, Finde einem Schwan ein Boot. 212 Seiten erschienen bei Mattes und Seitz. Im nächsten Roman kommen Begriffe vor wie Junior Quality Assurance Tester und Can-Do-Ausstrahlung. Davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen, denn die Autorin nimmt die Sache mit Humor. Berit Glanz, geboren 1982, hat sich schon als Bloggerin und auf Twitter einen Namen gemacht, kennt sich also bestens aus in der digitalen Welt. In ihrem Debütroman Pixeltänzer beleuchtet sie jetzt die junge digitale Start-up-Szene und nimmt deren Kritiker aufs Korn. Wie kann man Widerstand leisten gegen ein Netz aus totaler Kommerzialisierung und Verwertung? Das ist eine der leitenden Fragen im Roman, der auch kluge Parallelen zur künstlerischen Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts zieht. Insa Wilke über Pixeltänzer.
Mit Beta lässt man sich gern in die Welt der Start-ups führen, in der die MitarbeiterInnen Arbeit mit Mission und Wettbewerb mit Hunger Games verwechseln. Beta heißt die Hauptfigur und Erzählerin in einem ziemlich ausgefeilten und dabei den Fun-Faktor nie aus den Augen lassenden Debütroman von Berit Glanz. Dabei klingt Beta eigentlich selbst eher wie ein programmierter Roboter.
Ich bin Junior Quality Assurance Tester und im letzten Feedbackgespräch hinter der Milchglasscheibe wurde mir eine Can-Do-Ausstrahlung bescheinigt.
Betas Chefs tragen smarte Anzüge mit schmalen Krawatten, sind also nicht Bank, sondern Tech, so Beta. Fänden Sie gut, dass Berit Glanz diese Can-Do-Ausstrahlung in Widerständigkeit verwandelt? Beta ist nämlich in der Lage, das System der euphemistischen und infantilisierenden Sprechweise ihrer Branche von außen zu betrachten. Sie kann aus sich heraustreten, zum Beispiel in den Kopf eines Fremden, der in der S-Bahn nachts an ihrem Fenster vorbeifährt, während sie nackt in dessen Rahmen steht.
Doch das Bild der Frau hinter doppeltem Glas bleibt in seinem Kopf hängen und inspiriert ihn zu irgendetwas furchtbar Analogen, das eine greifbare Spur in der Welt hinterlässt. Ich liebe diesen Gedanken.
Das Analoge nicht mehr als ein Gedanke, nach dem man sich aber immerhin sehnt. So ambivalent führt Berit Glanz ihre Figur ein, die es in der Natur furchtbar grün findet, gleichzeitig aber ein Faible für Insekten und Tiere hat, die sie allerdings zu Hause nach fotografischen Vorlagen vom 3D-Drucker in ihr starres Leben treten lässt. Beta steht mit beiden Beinen in der digitalisierten Welt, das aber durchaus reflektiert. Man müsste sie eben von den Vorteilen der Analogen überzeugen.
Ich sehne mich manchmal nach analogen Dingen in meinem Leben. Platten und Bücher gehören nicht dazu. Warum sammeln Menschen Dinge, die einem beim Umzug das Rückgrat brechen? Letztlich führen einem Sammlungen doch nur die eigene Vergänglichkeit vor Augen.
Man könnte denken, Berit Glanz gewinnt aus der Perspektive dieser Figur einen Roman, der von innen die ökonomisch, kommunikativ und technisch auf 2.0 gestylte Gegenwart kritisch durchleuchtet. Es ist aber eher so, dass dieses Buch ein Plädoyer für die digitale Welt und ihre AkteurInnen hält, für ihren Erkenntnisdrang und die Möglichkeit einer Verzauberung auch nach der digitalen Revolution. Das liegt nahe, wenn eine Autorin nach den Konzepten des barocken Romans in die Programmier- und Managementsprachen switcht und sie literarisch anwendet. Codezeilen, Programmbefehle und Fachbegriffe aus dem Projektmanagement strukturieren diesen Roman und lassen gleichzeitig Schlüsse zu auf seine Dramaturgie. Die Romanstruktur ist aber nur ein Mittel, mit dem Berit Glanz ihre LeserInnen auffordert, genau hinzuschauen. Das zweite ist der Humor von Beta, mit dem sie die Vorgänge in ihrer Firma reflektiert.
Alex hat beschlossen, dass nun alle Angestellten zwei Unterteams bilden, gelb und rot. Wir sind jetzt Teil des roten Teams. Martin ist ganz fiebrig und benutzt ab jetzt nur noch rote Post-its, um uns zu motivieren.
Berit Glanz hat ihrer Beta-Version außerdem eine dritte Ebene eingebaut. Durch eine Weckruf-App, die ihre User gleich morgens mit Menschen aus aller Welt in 3-Minuten-Gespräche verwickelt, kommt Beta auf die Spur eines rätselhaften Mannes mit dem Nickname Tobogan. Durch ihn öffnet sich ein Weg zu einer anderen Geschichte, die Tobogan ihr als Fortsetzungsroman in Abschnitten immer dann liefert, wenn sie ein neues Rätsel gelöst hat. Im Zentrum dieser Geschichte steht die historische Maskentänzerin Lavinia Schulz, die Anfang des 20. Jahrhunderts lebte. Lavinia Schulz ist der Wink mit dem Zaunpfahl, dass Pixeltänzer Möglichkeiten von individueller Handlungsfähigkeit zur Diskussion stellt, sei es in der Kunst, sei es unter Start-up-Gläubigen. So wie die Tänzerin mit ihren merkwürdigen Masken versucht, innerhalb der eben auch wieder indoktrinierenden theaterrevolutionären Bewegung einen selbstbestimmten eigenen Weg zu finden, nur um am Ende ihre Masken als Sammlerobjekte in Bürgerhäusern zu sehen, so erfährt auch Beta, dass die Verwertungszusammenhänge in der Kreativbranche stärker sind als jeder Idealismus.
Alle wollen das Urteil der Jury erfahren und selbst wir sind gespannt. Obwohl unser Ziel ja war, etwas zu schaffen, das nicht verwertbar ist, gar nicht beurteilt werden kann. Allein die Tatsache, dass es eine Bewertungskommission gibt, führt scheinbar dazu, dass man gut bewertet werden will. Eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Die Parallelen zu Kunst und Kunstbetrieb sind offenkundig. Innerhalb des Systems, so die Botschaft, ist kein Entkommen, keine Kritik möglich. Auch die Theaterrevolution von Lavinia Schulz, vergessen.
Die Maskentänzer sind einfach verschwunden und von der Geschichte vergessen. Nur die Masken blieben zurück.
Berit Glanz inszeniert in ihrem ersten Roman ein gar nicht völlig durchschaubares und möglicherweise auch gar nicht auf Perfektion angelegtes Spiel mit Erwartungen und diskursiven Positionen. Was ihm am Ende trotzdem fehlt, um eine bleibende Spur in der analogen Welt zu hinterlassen, ist, und das klingt jetzt wirklich absurd, dieses Credo aus der Start-up-Philosophie. Wir haben keine Aufgaben, wir haben Missionen. Gemeint ist damit nicht Kunst als Ersatzreligion, sondern eine spürbare persönliche Involviertheit, die über eine selbstgegebene Aufgabenstellung hinausführt und sich auf die Lesenden überträgt. Ein interessantes literarisches Projekt, das man zur Kenntnis nehmen sollte, ist Pixeltänzer aber durchaus. Also investieren.
Pixeltänzer, 256 Seiten, erschienen bei Schöffling. Insa Wilke hat den Debütroman von Berit Glanz vorgestellt.
Thank you.
Seitdem Rafik Shami 1971 aus Syrien nach Deutschland kam, hat er eine erstaunliche literarische Karriere hingelegt. Romane, Kinderbücher, Essays, Märchen und anderes hat er veröffentlicht. Viele Preise bekommen und seine Themen und Interessen sind genauso vielfältig wie seine Bücher. Rafik Shami stellt sich in die arabische Tradition des mündlichen Erzählens, die er für die heutige Zeit weiterentwickelt hat. Als kritischer Zeitbeobachter setzt er sich immer wieder mit den Verhältnissen in seinem Herkunftsland Syrien auseinander, wo er 1946 in Damaskus geboren wurde. In seinem Roman »Die dunkle Seite der Liebe« von 2004 hat er ein vielschichtiges Bild von den Mentalitäten und dem gesellschaftlichen Leben in Syrien gezeichnet. Andererseits reizt diesen leidenschaftlichen Erzähler auch das Krimi-Genre. Diesmal schickt er einen Kommissar über das politisch heiße Pflaster in Syrien. Einen ersten Auftritt hatte sein Kommissar Baroudi aus Damaskus schon in »Die dunkle Seite der Liebe«. Jetzt hat er die Hauptrolle ganz für sich. Die geheime Mission des Kardinals heißt sein neuer Roman. Eberhard Falke stellt ihn vor.
Das Öl der Olive ist ein großartiger Stoff, nicht nur in kulinarischer Hinsicht. Angereichert mit pflanzlichen Aromen wurde es seit biblischen Zeiten und schon im alten Ägypten eingesetzt, um zu heilen und die Gesalbten symbolisch mit höheren Ehren auszustatten. Die Salbung, die dem Kardinal Cornaro verpasst wurde, kann allerdings nur als böse Parodie auf diesen ehrwürdigen Brauch angesehen werden. Da wird im Morgengrauen eines regnerischen Novembertages an die italienische Botschaft in Damaskus ein Fass Olivenöl ausgeliefert, das niemand bestellt hat.
Der Koch nahm den Deckel ab. Ein Sack aus festem schwarzem Kunststoff kam zum Vorschein, dessen Ende mit einer Schnur verschnürt war. Als er etwas Rundes unter den Fingern spürte, tastete er die Stelle ab. Dann schnitt er den Knoten durch. Sein entsetzter Schrei gellte bis zum zweiten Stock hinauf, wo die Sekretärin gerade ihren ersten Schluck Espresso nehmen wollte.
Die geheime Mission des Kardinals heißt der Titel des neuen Romans von Rafik Shami. Diese Mission findet, wie wir gleich zu Beginn erfahren, in einem Fass voller Olivenöl ihr Ende. Und weil es sich dabei offensichtlich um eine Mordtat handelt, werden Fass, Kardinal und das Warum zu einem Fall für Kommissar Baroudi, der gerade angefangen hat, die letzten Tage bis zu seiner Pensionierung abzuhaken. Rafik Shami hat die Handlung des Romans auf die Wende zum Jahr 2011 verlegt. Also in eine Zeit, bevor mit den Protesten gegen die Regierung Assad der Bürgerkrieg in Syrien eingeleitet wurde. Und wie in fast allen seinen Romanen zeichnet er im Großen wie im Kleinen ein breites Panorama der syrischen Gesellschaft, voller Lokalkolorit und informativen Episoden zu den zahlreichen im Land heimischen Religionen, zum Assad-Regime und den damit verbundenen Konflikten. Die Gewalt der Diktatur und die allgemeine Korruption bestimmen das Leben und die Arbeit von Kommissar Baroudi. Er versucht, seinen Anstand zu bewahren, ohne dass es ihn die Existenz kostet. Mit der Einmischung der Geheimdienste muss er immer rechnen, ganz besonders im Mordfall des italienischen Kardinals, bei dem internationale Verwicklungen drohen.
»Trotzdem will ich auch bei diesem letzten Fall sauber bleiben«, erklärte Baroudi. »Meine Aufgabe ist schnell erklärt. Mein Chef erwartet, dass ich einen Islamisten als Täter fasse.« Das ist auch die Erwartung des Innenministers und, so munkelt man hinter vorgehaltener Hand, die des Staatspräsidenten.
Doch es gibt nicht nur obskure syrische Interessen an der Frage, wie der Kardinal ins Ölfass kam, sondern es spielen bei dem Fall auch Intrigen und Richtungskämpfe im Vatikan eine Rolle. Dort gäbe es zwei Fraktionen, so erfährt der Kommissar vom italienischen Botschafter, von denen die eine ein aufgeklärtes Christentum verfechte, während die andere für eine christliche Religion der Wundertäter eintrete. Und da kommt nun Kardinal Buri ins Spiel, ein Anhänger des Wunderglaubens, der keinen größeren Feind hatte als den ermordeten Kardinal Cornaro.
Ein Journalist hat vor etwa einem Jahr eine Verbindung zwischen der italienischen Mafia, dem Vatikan und den Drogenbaronen in Nordsyrien aufgedeckt. Der Kardinal wollte, getarnt durch die offizielle Mission, in den Norden fahren, um herauszufinden, wie weit Kardinal Buri in die Zusammenarbeit zwischen seinem Clan und der italienischen Mafia verwickelt ist.
Bis weit über die Hälfte des 400-Seiten-Romans wird die Handlung vom Sitzen und Reden bestimmt. Das heißt, der Stoff wird weitgehend durch Bürogespräche, Dialoge an Restauranttischen oder einsame nächtliche Grübeleien des Kommissars beim Tagebuchschreiben vermittelt. Das setzt der Wahl und Ausgestaltung von Themen zwar keinerlei Grenzen, es verführt den Autor aber auch dazu, rasch von einem Sujet zum anderen zu springen, ohne große Mühe an eine spannungsreiche und atmosphärische Strukturierung der Handlung zu verschwenden. Zusammen mit dem stilistisch und gedanklich einfach gehaltenen Erzählton entsteht so ein Eindruck kunstloser erzählerischer Schlichtheit, die kaum formale Reize entwickelt. Von der Tradition des mündlichen Erzählens, auf die sich Rafik Shami gerne beruft, bleibt hier vor allem eine überbordende Redseligkeit, bei der Worte und Formulierungen nicht lange gewogen werden. Andererseits hat der Autor zur Lage im Land seiner Herkunft und im Nahen Osten überhaupt offenbar so viel zu sagen, dass er gar nicht dazu gekommen ist, allzu viel Wert auf Stil, stringente Handlung oder Atmosphäre zu legen. Das wird besonders deutlich, wenn sich Kommissar Barudi mit einem italienischen Kollegen aufmacht, um seine Ermittlungen im Norden des Landes fortzusetzen. Da nimmt die Handlung endlich Fahrt auf. Die Ereignisse überstürzen sich, aber es drängt auch eine Flut von neuen Themen herein, die im Expressmodus abgearbeitet werden. Die Intrigen im Vatikan sind schnell vergessen. Dafür begegnet man nun leibhaftigen Gotteskriegern. Überlegungen zur islamistischen Radikalisierung werden angestellt. Ein alter Bekannter greift rettend ein. Die unselige Konfliktgeschichte des Nahen Osten steht zur Debatte. Ein Schönheitschirurg kommt ins Spiel. Kommissar Barudi glaubt schließlich, der Lösung des Falles nahe zu sein. Und dann bleibt ihm doch nichts anderes, als in sein Tagebuch einzutragen.
Es fällt mir schwer, aber ich muss mir einmal ganz offen eingestehen, ich bin gescheitert. Ich beende meine Laufbahn mit einer Niederlage, so wie ich sie 1970 mit einer Niederlage begonnen habe.
So sieht das klassische Fazit anständiger Kommissare aus, die unter unanständigen Herrschaftsverhältnissen Dienst tun müssen. Bei Rafik Shami und seinem neuen Roman »Die geheime Mission des Kardinals« ist die Lage der Dinge allerdings noch komplizierter. Denn es gelingt dem erfolgsverwöhnten Autor hier nicht, sich zwischen den vielen Optionen, die ihm seine Einfallskraft beschert hat, zu entscheiden. Sollte er einen Reißer mit Reißerthemen wie den geheimen Verschwörungen des Vatikans schreiben? Oder die Geschichte eines Kriminalkommissars in einer Diktatur? Oder einen syrischen Gesellschaftsroman oder den großen Politthriller über ein Land zwischen Imperialismus und Diktatur. Rafik Shami hat alles auf einmal gemacht. Viel Lesefutter, einige Spannungsmomente und zahlreiche Schlaglichter auf die unübersichtlichen Konfliktlagen der Region werden damit geboten. Ein Roman, der auch mit nennenswerten literarischen Qualitäten punkten kann, ist daraus jedoch nicht geworden.
Eberhard Falke über die geheime Mission des Kardinals von Rafik Shami, 432 Seiten erschienen bei Hansa. Außerdem haben wir heute im SWR 2 Lesenswert Magazin vorgestellt. Hier sind Löwen von Katharina Poladian S. Fischer. Finde einem Schwan ein Boot von Anna Weidenholzer, Mattes und Seitz. Pixeltänzer von Berit Glanz, Schöffling und Co. Und die SWR-Kinderbestenliste, die Sie wie auch die anderen Beiträge auf den Literaturseiten von swr2.de online abrufen können. Das war das SWR2 Lesenswert-Magazin. Die Musik kam heute von dem armenischen Pianisten Tigran Hamasyan und seiner CD An Ancient Observer. Am Mikrofon war Anja Höfer.